Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Amen. Hört Gottes Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief, dem 3. Kapitel. Dort schreibt Paulus: Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir dazu nicht das Recht gehabt hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch: Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, liebe Brüder, lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Und wir beten: Herr, segne du dies, dein Wort, an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, diesen Dienstag, am 6. September um 20 Uhr, ist der jüngste Tag. Jesus wird wiederkommen. Wenn Sie glauben, dass das stimmt, was würde sich für Sie ändern? Wie würden Sie in die nächste Woche gehen? Die Gedanken, die Ihnen jetzt im Kopf rumgehen, das waren genau die Gedanken, die den Thessalonichern im Kopf herumschwirrten, als sie den Brief erhielten von Paulus. Denn in dem vorhergehenden Brief, da hatte Paulus geschrieben, als es um die Wiederkunft Jesu ging: Zuerst werden die Toten auferstehen, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich dem Herrn in der Luft entgegengehen. Und für die Ohren mancher Christen in der griechischen Hafenstadt Thessalonich, da klang das so, als wenn Jesus übermorgen wiederkommt. Doch leider zogen sie daraus einige falsche Schlüsse. Und Paulus, der schreibt unseren Predigtabschnitt, um Missverständnisse auszuräumen. Und er sagt: Damit du gottgefällig lebst, musst du unterscheiden. Da musst du unterscheiden zwischen Rechtfertigung und Heiligung, zwischen Faulheit und Frömmigkeit und zwischen Gleichgültigkeit und Liebe. Damit dein Christenleben Gott gefällt, da musst du unterscheiden zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Unser Abschnitt, das sehen wir auf den ersten Blick, der handelt davon, wie Christen leben sollen. Also der Bereich des Christseins, wo wir aktiv sein dürfen. Und ich vergleiche dieses Verhältnis von Rechtfertigung zur Heiligung ganz gern an einem Kreuz. Da gibt es den Balken, der hochkant steht, der gewissermaßen Himmel und Erde verbindet. Da geht es darum, was Gott für uns getan hat. Es ist der Bereich, wo wir nicht etwas tun können, wo wir nicht hochspringen können zu Gott oder ihn irgendwie beeindrucken könnten. Zwischen Gott und uns, Da steht nur einer. Und das ist Jesus Christus. Er ist auf die Erde gekommen, um die Verbindung von uns zu Gott wiederherzustellen. Und einen anderen Weg, den gibt es nicht. Der Grund der Liebe, der liegt in ihm. Und wenn du anfangen willst, irgendetwas zu tun, um Gott zu bestechen, dann verlierst du immer. Deshalb können wir sagen, wenn es darum geht, dass uns Gott annehmen soll, dann musst du die Hände in den Taschen stecken lassen. Aber aus dieser Annahme, da ändert sich doch unser Leben. Und das nennen wir die Heiligung, das heilige Leben. Und das entspricht dem Querbalken am Kreuz, der von links nach rechts geht. Der Balken, der dich daran erinnert, dass Menschen und Dinge links und rechts von dir stehen. Und dass du an dieser Stelle in der Verantwortung bist für die Welt um dich herum. Ganz gleich wo, ob zu Hause, auf Arbeit, unterwegs oder wo auch immer. Ganz egal, da heißt es, Hände aus den Taschen und zugepackt. Und deshalb macht Paulus deutlich, damit dein Christenleben Gott gefällt, unterscheide zwischen Faulheit und Frömmigkeit. Bei den Thessalonichern, ihr Lieben, da gab es Leute, die hielten sich für fromme, gute Christen und sie meinten, das können sie sein und bleiben, auch mit Händen in den Taschen. Und ich habe mal mit so einem Menschen zu tun gehabt, ich nenne ihn mal Dirk. Und der Dirk, der war eigentlich kein Christ, aber hielt sich trotzdem, zumindest für so ein bisschen christlich, weil er eigentlich ein guter, ganz netter, sympathischer Zeitgenosse ist. Aber irgendwie war bei dem Dirk immer das Geld chronisch knapp. Arbeiten, das meinte er, das braucht er nicht. Und irgendwann ist er auch aus der Wohnung rausgeflogen. Und jedenfalls kam es, um die Geschichte abzukürzen, so, dass er eine kurze Zeit bei mir wohnte. Doch das hatte sich bald erledigt und das kam so. Es war nachmittags und ich hatte abends noch einen Termin in der Stadt und sagte zu ihm, im Kühlschrank sind 2 Dosen Limo, die eine kannst du gerne trinken, auf die andere, da freue ich mich später. Die Zeit etwas vorgerückt, ich komme zurück, ich mache den Kühlschrank auf und freue mich auf meine Dose Limo und ihr ahnt es schon, die Hand geht ins Leere. Und als ich sage, Dirk, wo ist denn diese Dose Limo von mir? Da sagt er, hä? Die habe ich getrunken. Ich habe gesagt, da waren noch 2 Dosen. Ich habe doch gesagt, die eine darfst du haben, die andere ist für mich. Ja, jetzt hab dich nicht so. Die war lecker und ich hatte da Appetit drauf. Du kannst doch noch mehr kaufen. Du hast doch das Geld dafür. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe ganz schön mit den Ohren geschlackert und ihr versteht, dass ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Und genau solche ähnlichen Menschen, die waren damals in Thessalonich unterwegs. Sie waren nicht von Haus aus schlecht erzogen, aber sie dachten, naja, wenn Jesus übermorgen wiederkommt, dann kann ich ja jetzt eigentlich auch kündigen. Dann kann ich ja jetzt das machen, was wirklich wichtig ist. Da kann ich alle Verantwortung, ob im Beruf oder der Familie gegenüber oder wo immer ich Aufgaben habe, die kann ich jetzt auf die Seite schieben und freudig auf Jesus warten. Außerdem gibt es ja noch Mitchristen, die werden mich bis dahin schon noch durchbringen. Und was war das genaue Problem dieser Leute? Sie verwechselten Frömmigkeit mit Faulheit. Paulus bezeichnet diese Menschen als unordentliche. Und das Wort, das hier steht, das ist eigentlich ganz witzig, das heißt nämlich eigentlich aus dem Takt. Das sind Menschen, die sind aus dem Takt geraten. Die sind nicht mehr in der Ordnung, die Gott für diese Welt gegeben hat. Im Schweiße deines Angesichts, da sollst du dein Brot verdienen. Das, was dir zum Lebensunterhalt dient. Und die Ordnung, dass Christen ihre Verantwortung wahrnehmen sollen, wo immer sie stehen, ob in der Familie oder auf Arbeit oder wo auch immer, das gilt ganz gleich, wie lange es dauert, bis Jesus wiederkommt. Diese Christen, die hatten Faulheit und Frömmigkeit verwechselt. Sie meinten, sie könnten Christen bleiben, auch mit den Händen in den Taschen. Aber es ging hier um die Heiligung, um das Leben als Christ, der Bereich, wo wir reichlich zu tun haben und anpacken dürfen mit unseren Gedanken, mit unseren Händen und allem, was uns zur Verfügung steht. Der Zuspruch Gottes: Sorge dich um nichts. Gott, der wird dich versorgen. Der wurde von diesen Leuten angebracht, nicht um das Vertrauen tatsächlich in Gott zu setzen, sondern um endlich einen Grund zu haben, um nicht mehr sauer arbeiten gehen zu müssen. Und deshalb sagt Paulus auch den bekannten Satz: Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Es ging nicht um die Menschen, die nicht arbeiten können, sondern um die, die nicht arbeiten gehen wollten. Aber wir können uns vorstellen, dass nun die Christen, die noch treu in Lohn und Brot standen, ganz schön in der Zwickmühle waren. Hier waren doch offensichtlich Glaubensgeschwister in Not. Sollte man nicht den Bedürftigen helfen? Was war nun hier das Richtige? Und Paulus, der sagt, damit das Christenleben Gott gefällt, verwechselt nicht Gleichgültigkeit mit Liebe. Paulus, der hilft nämlich diesen Christen, den fleißigen Christen in Thessalonich, mit sehr deutlichen Worten. Er sagt: Wir gebieten euch, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von einem jeden Bruder, der unordentlich lebt, dass ihr nichts zu schaffen habt mit einem solchen Bruder. Paulus sagt also: Wenn euch diese Glaubensgeschwister tatsächlich am Herzen liegen, dann hört ihr auf, sie durchzuschleifen. Ihr müsst ihnen deutlich machen, dass sie völlig anders leben, als es für Gläubige richtig ist. Seid diesen Menschen nicht gleichgültig gegenüber, sie schädigen den Ruf der Gemeinde. Dass nämlich das Bild entsteht: Christen, ach, das sind die, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Und sie schaden zugleich und vor allem ihrer eigenen Seele. Weil sie meinen: Na, ich glaube ja. Mit meinem Leben, da muss das nichts zu tun haben. Sie haben vergessen, dass Jesus ihr Herr ist. Und Jesus ist jetzt nicht mit Händen in den Taschen durch die Welt gewandert und hat sich dienen und bedienen lassen, sondern er hat nicht nur als Zimmermann gearbeitet, sondern er hat sich tatsächlich Tag und Nacht aufgeopfert für die Mitmenschen. Er war fleißig und treu. Und ihr Lieben, uns stellt sich doch die Frage, wo wir an dieser Stelle stehen. Christ, das bin ich doch. Jesus hat doch für mich bezahlt. Und ja, das ist Gott sei Dank wahr. Gott misst unsere Gotteskindschaft nicht nach unserer Nachfolge. Sonst könnte kein Mensch selig werden. Aber zugleich stimmt das, dass der Glauben an den lebendigen und auferstandenen Herrn einen Einfluss auf dein und mein Leben hat. Gott gibt uns die Verantwortung in unserem Leben. Und das sehen wir vielleicht an einem kleinen Beispiel eines Säuglings. Es wäre Mord, wenn man sagt: Nein, das Würmchen, das brauche ich nicht mehr füttern, Gott wird sich schon drum kümmern. Gott könnte das ganz sicher, aber wir wissen, dort haben die Eltern eine Verantwortung. Sie sind fähig, das Baby zu füttern, also sollen sie es auch tun. Und ähnliche Verantwortung, die haben wir für unsere Nächsten. Deshalb schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief: Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit, mit den Händen, könnten wir sagen. Warum sollen wir das tun? Um Menschen zu bezeugen, wir haben einen Herrn, der uns versorgt und in dessen Hand ich stehe. Und ich möchte, dass auch du diesen Gott kennenlernst. Er hat das letzte Hemd für mich gegeben, deshalb gebe ich alles für dich. Er hat mir gedient und so diene ich nun dir. Nun fragen wir vielleicht, wie dieses Leben in dieser Liebe denn tatsächlich aussieht. Paulus gibt den Thessalonichern sehr genaue Anweisungen eigentlich, wie diese Verantwortung und das Arbeitsverhalten aussehen soll. Er schreibt: Solchen gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Nun, was heißt das, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen? Heißt es, dass sie mit Pflaster auf dem Mund auftauchen auf Arbeit oder nichts mehr sagen dürfen? Ganz sicher nicht. Aber es heißt, der Christ, der soll bei seiner Verantwortung bleiben, die ihm gegeben ist. An dem Ort und an der Aufgabe, wo ihn Gott, wenn auch durch Menschenhände, hingestellt hat. Und zugleich heißt es, dass er nicht die Arbeit von anderen durchkreuzen soll und sich irgendwie ins Rampenlicht vorarbeiten, um zu sagen, schaut mal, wie schön ich das alles gemacht habe, um selbst Ruhm und Ehre zu kassieren, sondern das Ziel ist, gute Arbeit zu machen, um auf den hinzuweisen, der gute Arbeit für uns geleistet hat. Und ein weiser Christ, der hat das mal schön auf den Punkt gebracht und hat gefragt, was macht eigentlich einen christlichen Schuhmacher aus? Ein christlicher Schuhmacher, der wird nicht dadurch zum christlichen Schuhmacher, dass er Kreuze auf die Schuhe näht, sondern dadurch, dass er treu und zuverlässig seine Arbeit macht. Das macht ihn aus. Und das andere, was Paulus sagt, ist, dass Christen das eigene Brot essen sollen. Das heißt, nicht den Dirk raushängen lassen, der sich überall durchschnurrt und schaut, wie er so wenig möglich für den eigenen Lebensunterhalt aufbringen kann. Vielleicht nur, weil er keine Lust hat, zeitig aufzustehen. Sondern es heißt, treu den Verpflichtungen nachzukommen. Selbst wenn vielleicht man gerade keine große Lust hat mehr, auf Arbeit zu gehen. Tatsächlich sollen wir nach Kräften für unser eigenes Auskommen sorgen. Echte Heiligung, ihr Lieben, das sehen wir immer dann, wenn die Hände zum Einsatz kommen. Und unser Blick, der fällt da auf unsere unmittelbaren Verpflichtungen. Meine Mutter, die hat mir das mal so gesagt: Deine nächsten Pflichten, also die, die dir am nächsten sind, das sind deine heiligsten Pflichten. Die, die zuerst dran sind. Und wenn ich mit meinen Heiligungshänden um mich greife, dann kommen mir ganz schnell Dinge zwischen die Finger. Das kann die Hausarbeit sein oder der Vorgarten. Vielleicht das geliehene Buch von der Oma oder Arbeitsmaterial auf Arbeit. Ich soll alles so behandeln, als wenn es Jesus mir selbst in die Hand gedrückt hat. Als wenn er zu mir sagt: Du, kehr doch mal bitte noch die Treppe und führ mal noch eben den Hund Gassi. Oder als wenn er zu mir sagt: Das Auto hätte ich gerne morgen Mittag vollgetankt zurück. So soll ich umgehen, als wenn Jesus leibhaftig vor mir gestanden hat und mir eine Aufgabe gegeben hat. Und wie sieht meine Verantwortung den Mitmenschen gegenüber aus? Da sieht einen Stand an nach den 10 Geboten, ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter bist, in welchem Beruf und Dienst du stehst, sagt Luther. Die Menschen, mit denen du und ich zu tun haben, vielleicht mit Chefs oder mit Angestellten, mit Kunden, Schülern, Politessen, all diesen Menschen gegenüber soll ich so begegnen, als wenn sie selbst Jesus wären. Ich habe eine Mitverantwortung für diese Menschen. Ich soll ihnen in Liebe und nicht in Gleichgültigkeit mit Respekt und Achtung und Wertschätzung begegnen, die Gott mir in Jesus selbst entgegengebracht hat. Liebe Mitchristen, wann Jesus wiederkommt, das steht bei ihm. Heute, da vertraut er uns eine neue Woche an. Lasst uns alles daran setzen, der beste Nachfolger Jesu zu sein, der wir sein können. Ob als Schüler oder Lehrer, Eltern, Kinder, ganz egal. Lasst uns die besten Nachfolger sein, die wir sein können. Das müssen wir nicht tun, um bei Gott so richtig toll dazustehen. Wir sind für Gott in Jesus schon 100%. Wie könntest du jemals mehr werden als Gottes Kind? Aber diese Kindschaft, die darfst du leben. Gott misst deinen Wert nicht an deiner Nachfolge, aber er sagt, geh. Ich schenke dir eine neue Woche, geh hinaus in diese Woche und blühe dort, wo ich dich hingepflanzt habe. Gottes Segen dazu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.